Sprache, es ist so dumm. Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr warum. Seit dem ersten Tag gibt's Kriege nur und Mord. Ich schick ein bisschen Wasser und spül sie alle fort. Der Herr stieg hinab und als er auf die Erde kam, da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm. So steht's geschrieben, so lesen wir's gern. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn.
Zu den Zumutungen aus der Altdorfer Magdalenenkirche. Hier nehmen wir Musik und Worte auf für Sie daheim. Vielleicht haben Sie, wie wir hier in der Kirche, auch bei sich daheim eine Kerze entzündet oder sich mit einem lieben Menschen verabredet, um diesen Zumutungsgottesdienst gemeinsam online zu erleben. Christus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Im Vertrauen auf diese Zusage feiern wir Gottesdienst. Ich bin ein Kind gewesen in den 70er Jahren, als meine Patin uns eine selbst überspielte Kassette zuschickte. Der damals von Bruce Lowe gesungene Noah-Song, Sie haben ihn gerade gehört, war eines der Lieder dieser Kassette. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn und er landete high and dry, hoch und trocken. Vielleicht hat meine Tante dieses Lied ausgewählt, weil mein Onkel als leidenschaftlicher Segler Schiffe sehr mag. Vielleicht, weil ein bisschen Englisch uns Kinder bildet oder weil so ein Bibellied einfach wunderbar passt für eine Pfarrersfamilie. Vielleicht hat sich meine Tante auch nicht viel dabei gedacht. Jedenfalls gefiel uns Kindern die Kassette sehr. Wir durften sie selbst in den Rekorder einlegen und auch ohne unsere Eltern anhören, woraus ich heute schließe, dass meine Eltern mit den Liedern einverstanden waren, sie es aber auch nicht bedauert hätten, wenn die Kassette in unseren Kinderhänden kaputt gegangen wäre. Ist die Noah-Erzählung eine Kindergeschichte? Eine Altdorfer Kindertagesstätte heißt Regenbogenkinder und Arche, Kuscheltierszenen sind fester Bestandteil des Kinderbibelwochenrepertoires unserer Kirchen. Einerseits. Andererseits gab sich die seit 1969 bestehende Beratungsstelle für Suizidprävention in München den Namen Die Arche. Und das bekannte Schiff der Umweltschutzorganisation Greenpeace heißt Rainbow Warrior. Die Liebe zum Leben und seine Bewahrung ist nicht nur süß und schön, sondern kann auch sehr unschön und bitterer Kampf sein. Mythen von einer großen Flut, das althochdeutsche Wort Sinn bedeutet immerwährend und gewaltig und nicht Sünde, also Mythen von einer großen Flut, die in der Vorzeit, mit Ausnahme weniger Überlebender, die ganze Menschheit und alle Landtiere vernichtet habe, findet man bei vielen Völkern. Man kennt sie aus der chinesischen Mythologie und aus der griechischen. Man kennt sie bei Indianern und Babyloniern, in Indien und in Neuguinea. Selbst Völker, die von örtlichen Flutkatastrophen verschont sind, erzählen die Geschichten einer kosmischen Flut weiter. Die Arche Noah also in einem Gottesdienst in Corona-Zeiten zu bedenken, scheint irgendwie plausibel. Wenn Katastrophengeschichten im Menschheitsgedächtnis zu Hause sind, dann haben sie uns vielleicht auch in eigenen großen Krisen etwas zu sagen.
Mein Kind, wenn Gott nur will, soll werden Tag für Nacht. Dann geht nur ein Schmeichle, scheint auf die Sonne Pracht. Oi, Mamen, you. Ob sich der Mond gewähnt ist aus Verjohn, wenn die Sonne hat da verbrennt, die Gerschen, Weiz und Korn.
Noah mit dem Regenbogen. Die Sintflutgeschichte von hinten, vom Ende her. So skizziert sie der Maler Marc Chagall. Er braucht dafür nicht viel. Ein Mensch, eine Pflanze, ein Bogen, ein Engel, ein Punkt. Den Titel Noah mit dem Regenbogen hat Chagall auf die Rückseite der Skizze gesetzt. Ich lese das Bild von rechts nach links, wie die hebräische Sprache. Zwei dünne Linien, eine rechts und eine oben, deuten die Rahmung der Skizze an. Nach links und unten offen, aber stabil genug, dass sich der Ruhende an sie anlehnen kann. Ein Mann, den Kopf geneigt, die rechte Hand auf sein Herz gelegt. Er schläft nicht. Noah heißt er. Ein Name mit vielen Deutungen. Zur Auswahl stehen drei hebräische Worte: trösten oder ruhen oder bereuen. Was ist das für eine Grenze, an die Noah sich hier anlehnt? Es ist keine Lappalie, die in Genesis 6 bis 9 verhandelt wird. Gott sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens nur böse war. Gott reut es, den Menschen gemacht zu haben. Und die Bibel nennt die Gründe. Die Schöpfung scheint aus dem Ruder zu laufen. Es reute Gott, den Menschen gemacht zu haben, er war ihn leid. Und Gott sprach: Ich will wegwischen den Menschen, den ich geschaffen habe, ihn vom Ackerboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels. Den Menschen und die Tiere wegwischen, wie eine Schrift an der Tafel. Gott und Mensch, so scheint es, finden nicht mehr zusammen. Die Geschichte des Lebens kann man kaum dramatischer erzählen. Das Universum kurz vor seinem Verstummen. Es schien, als hätte Gott sich entschlossen, eine Legende zu erzählen. Eine Legende, in der sich Vorwort und Nachwort die Hände reichen und nichts mehr zwischen ihnen liegt. Es hat den Anschein, als sei die Schöpfung an diesem besonderen Punkt in der Bibel, schon im 6. Kapitel, zum Stillstand gekommen. Aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Die Geschichte hält sich auf, ohne das kleinste Vorsignal. Plötzlich taucht Noah auf. Das Aber in der hebräischen Schrift wird durch einen einzigen senkrechten Strich angezeigt. Normalerweise bedeutet dieser Strich und. Dieser Strich soll verbinden. Hier trennt er nicht nur zwei Sätze, sondern zwei Wirklichkeiten. Die Vernichtung der Welt auf der einen Seite und Noah auf der anderen. Dazu bestimmt, das Leben zu retten. Chagall erzählt die Geschichte von hinten her. Es ist gelungen. Das Leben geht weiter. Dem Verlauf der Rückenlinie Noahs entwächst ein Baum. Blüten und Baumstamm sind mit dem Pinsel gemalt und getupft, nicht mit der Feder gezeichnet. In der Mitte des Baumes beginnt, wie in einem Feuerwerk, ein Bogen. Dem Bogen entlang wiederum fliegt ein Engel und den Fuß des Bogens beschließt ein Punkt. Von dem gesetzt, der auch den Baum zum Blühen bringt. Seid fruchtbar, sagt Gott, und bevölkert die Erde. Nie wieder soll eine Flut über die Welt kommen. Das ist das Bundeszeichen zwischen mir und euch. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Chagalls Tuschezeichnung ist eine der vielen Entwürfe für seine im Museum in Nizza ausgestellten Bibellithografien. Eine Skizze, keine bunten Farben. Doch auch später bleibt in vielen Chagall-Bildern inmitten einer Farbenwelt der Regenbogen weiß. In der Bildersprache Chagalls ist weiß die Farbe Gottes. Noah sitzt da, ruhig und ergeben. In ihm und um ihn ist es hell. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Noah immer so ruhig war. Mache dir eine Arche aus Zypressenholz. Statte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab. So sollst du die Arche bauen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch soll sie sein. Mach der Arche ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach oben an. Den Eingang der Arche bring an der Seite an. Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk ein. Eine gewaltige Aufgabe. Auf Bildern wird die Arche oft wie ein Schiff dargestellt, aber die Bibel beschreibt sie wie einen Kasten. Ein Kasten, dessen Maße im Vergleich zum Jerusalemer Tempel Salomos 6-mal so lang, 2,5-mal so breit und genauso hoch gewesen wäre. Eine Freude am Detail? Vermutlich soll der Rettungskasten an den Tempel erinnern. Kann Religion retten? Das hebräische Wort übrigens, mit dem die Genesis das Gebilde bezeichnet, das Noah errichtet, lautet Teva. Es kommt in der Bibel nur noch an einer einzigen Stelle vor. Im Buch Exodus bezeichnet es den Kasten, in dem Mose im Nil ausgesetzt wird. Der Knabe wird gerettet, weil einige Frauen sich dem Tötungsbefehl des Pharaos widersetzt haben. Teva ist ein Raum, der das Leben schützt. Nachdem Gott Noah anweist, mit seiner Frau, seinen Söhnen und den Frauen der Söhne in die Arche zu ziehen, gibt Genesis 6 Auskunft über die Tiere. Oh, Noah hätte sie loswerden können. Die Nacktschnecken, die Skorpione und die Schlangen. Doch er rettet sie alle. Je zwei von seiner Art. Eine herzerquickende Öko-Story. Ob die Höhe der Stockwerke für die Giraffen reicht? Und ob die Löwen wirklich nur Heu fressen? Der kirchengelehrte Origenes im 3. Jahrhundert beschäftigt sich in seinen Predigten zur Genesis ernsthaft mit der Frage, was in der Arche mit dem ganzen Kot geschehen sei. Aber so resümiert er schließlich, das sei vielleicht doch eine Frage, die der spirituellen Weite der biblischen Erzählungen zuwiderlaufe. Ein Archekasten für jede Tierart. Das Staunen über die Vielfalt der Tierwelt ereilt uns Menschen, die Großen und die Kleinen, bei Tiersendungen im Fernsehen oder, weil Reisen in Flora und Fauna ferner Länder derzeit nicht möglich ist, auch beim wiedergefundenen Glück gemeinsamer Spaziergänge vor der eigenen Haustür. Wie schön es hier um uns herum ist und wie beglückend das Zwitschern der Vögel. Der Vogel des Jahres 2021 übrigens ist in diesen Tagen zu wählen. Und anlässlich des 50. Jubiläums dieser Auszeichnung dürfen wir Bürger und Bürgerinnen mitentscheiden. Zur Auswahl stehen 10 Vögel. Amsel, Blaumeise, Eisvogel, Feldlerche, Haussperling, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Rotkehlchen, Rauchschwalbe und Stadttaube. Ein Archekasten für jede Tierart, das klingt eng. Enger noch als Homeoffice-Alltag von Eltern mit Schul- und Kindergartenkindern daheim. Doch die Bibel erzählt nichts über das Zusammenleben an Bord. Es ist anzunehmen, dass Spannungen auftraten. Die lange Erholungszeit, die nach dem Aufenthalt in der Arche vonnöten war, spricht Bände. Als die Flut verebbte, das Land getrocknet und Menschen und Tiere die Arche verlassen hatten, dauerte es 2 Jahre, bis Noahs Sohn Sem ein Sohn geboren wurde. Das eingepferchte Leben hatte wohl bei vielen den Wunsch nach Alleinsein geweckt, vielleicht sogar nach Enthaltsamkeit. Und es dauerte, bis sie sich erholt hatten. Aber sie haben überlebt. Was ist mit den anderen, den Ertrunkenen?
Der Welt, Herr, erbarme dich.
Genesis 7 erzählt mit wenigen Sätzen die vollkommene Katastrophe. Ein Sturzregen prasselt herab, der Himmelsozean ergießt sich auf der Erde, die Flut revidiert die Schöpfung. Die Erde versinkt im Wasser und mit ihr das Leben auf der Erde. Am Schluss heißt es einigermaßen nüchtern: Übrig blieb nur Noah und was mit ihm in der Arche war. Jüdische Kommentare betrachten Noah nicht nur positiv. Treu erfüllt er, was Gott von ihm will. Man beachte den Unterschied. Als Gott sein Volk vernichten will und er Mose damit beruhigte, er würde ihm ein anderes Volk geben, zahlreicher, mächtiger, wohlhabender als das erste, da entgegnet Mose: Ich will kein anderes Volk. Ich verlange von dir, dieses Volk am Leben zu lassen. Tut Noah dasselbe? Hat er je mit Gott gestritten? Hat er ihn je um Erbarmen angefleht? Hat er je auch nur ein Wort des Protestes oder des Gebets geäußert? Hat er sich bei Gott für die zahllosen Menschen und Tiere eingesetzt? Nein. Sobald Noah hörte, dass er selbst außer Gefahr war, stellte er keine Fragen mehr. Hörte er auf, sich Sorgen zu machen? An der Arche um 8 heißt das 2006 von Ulrich Hub veröffentlichte und preisgekrönte Kinderbuch. Drei Pinguine sind zunächst die Protagonisten. Sie stehen am Pol und langweilen sich oder streiten sich oder beides. Die Geschichte weitet sich mit der Ankunft einer weißen Taube bei zwei der Pinguine. Die Taube informiert die beiden über die bevorstehende Flut und händigt ihnen ein Arche-Ticket aus. Entsetzt über Gottes Vorhaben schmuggeln die beiden den dritten Pinguin an Bord. Sie kommen zwar fast zu spät an der Arche an, weil der Koffer mit dem dritten Pinguin fürchterlich schwer ist und die Taube schöpft Verdacht, aber kurz bevor sie den Koffer öffnet, geht der Weltuntergang los und alle müssen schnell in die Arche. Die Pinguine erhalten eine enge Kammer unten im Schiffsbauch, es riecht nach Teer und sie sind mit den Reisebedingungen nicht glücklich, aber immerhin an Bord. Die Fahrt dauert. Die Pinguine beklagen ihr Schicksal, der dritte will am liebsten nicht mehr leben und alle miteinander sehnen sich nach ihrer Heimat, der Eiswüste. Immer wenn die Taube vorbeikommt, muss sich einer der Pinguine im Koffer verstecken. Die Tiere denken über Gott nach, jedes auf seine Weise. Die Taube ist wütend auf Gott, sagt sie, denn die Sintflut ist eine Katastrophe. Auch die Pinguine sind der Meinung, Gott habe überreagiert. Die Flut ist ein Fehler. Es ist die absolute Souveränität, mit der Gott in der Noah-Geschichte am Werk ist. Gott ist von niemandem abhängig. Dass wir Menschen auch Böses tun, dass wir einander und der Schöpfung nicht bedingungslos lieben und achten, dass wir andere untergehen lassen, das wissen wir, das sehen wir. Mit unseren Kindern und Jugendlichen in der Schule lernen wir, dass das nicht so sein soll. Wir sollten gut sein oder uns zumindest nach Kräften um das Gute bemühen. Sollte unser Gott das nicht auch gut sein? Die Flut hat schließlich ein Ende. Und vermutlich haben auch Sie Pläne für die Zeit nach Corona. Die Flut hat ein Ende und was tut Noah als erstes? Da kam Noah heraus, er, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne. Auch alle Tiere kamen nach Gattungen geordnet aus der Arche. Die Kriechtiere, die Vögel, alles, was sich auf Erden regt. Dann baute Noah für Gott ein Altar, nahm von allen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar ein Brandopfer dar. Noah feiert einen Gottesdienst nach urarchaischem Muster mit Brandopfern. Zu diesem Zweck hat einer der Erzählstränge Noah je 7 der reinen Tiere mit in die Arche nehmen lassen. Später wird die Bibel sagen, Brandopfer willst du nicht, mein Gott. Aber hier geht es darum, dass am Neubeginn der Menschheitsgeschichte das rituell vollzogene Gebet steht. Und dieses Gebet lässt Gott sich zu Herzen gehen. Gott schließt mit Noah, mit seiner Familie und mit allen nachfolgenden Generationen, also auch mit uns, einen Bund. Der Bund schließt die ganze Schöpfung ein und soll ewig gelten. Ziel ist es, die Erde nie wieder zu verderben. Ich will die Erde wegen der Menschen nicht noch einmal verfluchen, denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Einen Bogen setzt Gott in den Himmel als Zeichen, das diesen Bund beglaubigt. Das hebräische Wort, das hierfür verwendet wird, meint nicht den Regenbogen, sondern den Kriegsbogen. Ungespannt und in leuchtenden Farben ist der Bogen Erinnerung daran, dass Gott das Leben schützt, dass Frieden ist mit Gott. Es ist ein Bündnis, mit dem Gott sich verpflichtet. Gott will kein weiteres Desaster anstiften oder sich anstiften lassen. Wie steht es mit uns?
Thank you.
Pandemie betrifft uns alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Viele von uns sind erschöpft. Und das Leben fühlt sich seit fast einem Jahr immer wieder an wie in der Arche. Nein, die Pandemie ist keine Strafe Gottes. Aber sie zeigt uns unsere Verletzlichkeit, unser Angewiesensein, unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Berührungen. Die Taube, von alters her ein Gefährte des Menschen, ist eine Meisterin der Orientierung. In Kriegszeiten, als Nachrichtenübermittlerin, spielt sie genauso eine Rolle wie in Friedenszeiten in Taubenzüchtervereinen. Sie ist es, die in der Sintflutgeschichte mit einem Ölbaumzweig im Schnabel zurückkehrt. Das Unheil ist vorüber. Ambrosius von Mailand im 5. Jahrhundert lässt diesen Zweig im Schnabel der Taube zum Friedenszeichen werden. Ein Motiv, das heute besonders durch eine Zeichnung von Picasso berühmt ist. Doch nicht die Taube hat Chagall in sein Noah-Bild aufgenommen, sondern einen Engel. Er deutet auf den blühenden Baum. Im evangelischen Gesangbuch eröffnet dieses Chagall-Bild die Liederreihe zum neuen Jahr. Ruhen dürfen, singen, das Neue erwarten, vertrauen. Engel tun sich womöglich leichter als Tauben, unser Herz zu berühren. Was die Orientierung betrifft, sind Engel und Tauben gleichermaßen begnadet. Amen. Corona-Pandemie hat das Thema Migration und Flucht aus dem Fokus der politischen Debatte verdrängt. Doch nach wie vor leiden Geflüchtete in Lagern an den Außengrenzen Europas und sterben auf ihrem Weg über das Mittelmeer. Die Kollekte, um die wir Sie heute bitten, ist für die Seenotrettung bestimmt. Das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4 wird weiterhin an einem Einsatz auf dem Mittelmeer gehindert. Daran konnte auch ein Gespräch nichts ändern, das Heinrich Bedford Strom, der Ratsvorsitzende der EKD, im November mit der italienischen Verkehrsministerin geführt hat. Das von der EKD mitfinanzierte Schiff war im September von den italienischen Behörden in Palermo festgesetzt worden, nachdem es bei seinem ersten Einsatz mehr als 350 Menschen aus Seenot gerettet hatte. Zur Begründung waren angebliche Sicherheitsmängel genannt worden. Es geht zum Beispiel darum, dass die Sea-Watch 4 nicht als Rettungsschiff registriert ist, sagt Herr Bedford Strom. Es gebe im Flaggenstaat Deutschland aber gar keine Registrierung als Rettungsschiff. Der Sea-Watch werde auch vorgeworfen, zu viele Rettungswesten an Bord zu haben. Natürlich müssen solche Rettungswesten an Bord sein, weil sie möglicherweise für zu rettende Flüchtlinge gebraucht werden. Sea-Watch gehe auch juristisch gegen die Blockade vor. Die Entscheidung wurde jetzt vom Verwaltungsgericht in Palermo an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Ob die Festsetzung des Schiffes ausgesetzt werden soll, entscheidet sich am 26. Januar. Also in ein paar Tagen. Ich leihe mir für das Gebet Worte der Dichterin Carmen Bernos de Gastold. In ihrem Buch Gebete aus der Arche lässt sie Noah und einige Tiere sprechen. Das Gebet Noahs. Herr, all das Wasser ersäuft mir das Herz. Wann kann ich wieder einen festen Schritt tun? Es dauert so lange. Wird die Taube einen Hoffnungszweig finden? Herr, lenk deine Arche in Sicherheit. Gebet der Schildkröte. Ein bisschen Geduld, lieber Gott. Ich komme schon. Man muss seine Natur nehmen, wie sie ist. Nicht ich habe sie gemacht. Ich möchte keineswegs dies Haus auf meinem Rücken kritisieren. Es hat sein Gutes. Aber gib zu, Herr, es ist reichlich schwer zu tragen. Nun ja, lass diesen Panzer und mein Herz, die doppelte Klausur, für dich nicht ganz und gar verschlossen sein. Gebet der Ameise. Herr, ich sammle und lege Vorräte an. Habe ich dann nicht auch das Recht, die Frucht meiner Arbeit zu genießen, ohne mit ansehen zu müssen, wie irgendein zirpender Bummeland meine Speicher ausräumt? Etwas ist an deiner Gerechtigkeit, das ich kaum verstehe. Ob man das nicht einmal überprüfen könnte? Gebet der Wildgeiß. Herr, lass mich leben nach meiner Fantasie. Ich brauche ein wenig wilde Freiheit, ein wenig Taumel im Herzen und den fremden Geschmack von unbekannten Blumen. Für wen wären deine Berge und der Wind von Schnee und von Quellen? Die Schafe verstehen nichts. Sie keuen endlos ihre Gewohnheiten. Ich will springen inmitten deiner Schöpfung, über die Abgründe hinweg und erschauern vor abenteuerlicher Freude auf dem Gipfel deiner Welt. Gebet der Taube. Die Arche wartet, Herr. Die Arche wartet auf das Wollen deiner Güte, auf das Zeichen deines Friedens. Ich bin eine einfältige Taube, einfältig wie die sanfte Huld, die von dir herkommt. Die Arche wartet, Herr. Sie hat gelitten. Lass mich ihr bringen den Hoffnungszweig und niederlegen im Herzen ihrer Hingegebenheit die makellose Gnade, mit der deine Liebe mich umkleidet hat. Gebete aus der Arche. Sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.